Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal das Wort Friseur.
Friseur ist Parikmacher? Parikmacher.
Parikmacher, richtig.
Parikmacher?
Ja.
Ja.
Parikmacher, richtig. Aber fällt dir an diesem Wort irgendwas auf? Am Wort Parikmacher?
Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Macher. Ich habe immer so, wir waren manchmal nicht klar. Macher? Ach so, meinst du das? Oh, kommt das vom Macher? Nee.
Ja, richtig. Ja. Und was könnte, ja, Parik heißt?
Perücke? Nee.
Genau.
Doch?
Perückenmacher. Das ist ein deutsches Wort.
Wow, wieso wusste ich das nicht?
Ich wusste das auch vorher nicht. Ich hab's mal gecheckt und gedacht so, okay, stimmt, es gibt so ein Wort, das ich so in meinem Kopf fest verankert habe und das wahrscheinlich alle Menschen, die Russisch sprechen, verankert haben. Aber das ist halt ein deutsches Wort, das ins Russische irgendwann übersetzt wurde. Und es gibt auch kein Synonym dafür. Du kannst nicht anders Friseur sagen. So, aber warte, es geht weiter.
Ja.
Sag mal bitte Butterbrot.
Also Brot ist eigentlich Chleb.
Ja.
Und Butter ist eigentlich Masla.
Mhm.
Aber meine Mama hat immer Butterbrot dazu gesagt.
Richtig.
Heißt es aber auch wirklich offiziell so?
Ja, das ist Butterbrot. Weil es gibt kein anderes.
Ich habe immer gedacht, dass das vielleicht so ein Mischmasch ist, weißt du? So wie wenn man halt ein deutsches Wort russisch ausspricht, Butterbrot.
Ach so, nein. Das ist auch ein russisches Wort, irgendwann aus dem Deutschen nach Russland gebracht und hat auch ja eigentlich nichts mit Butter zu tun. Das kann ja egal, welches Brot sein. Du packst da immer Wurst oder Käse drauf oder was auch immer du aufs Brot. Oder es ist ein Sandwich und es ist aber trotzdem einfach ein Butterbrot.
Okay.
Okay, weiter geht's. Warte.
Noch einer.
War's noch nicht. Noch einer.
Let's go.
Sag mal bitte Zifferblatt auf Russisch.
Ah, jetzt hast du mich gekriegt. Zifferne. Irgendwas mit Ziffer. Ziffra. Это ist Ziffer, oder?
Ja.
Naja,
so ähnlich. So ähnlich?
Zifferblatt.
Sag einfach Zifferblatt auf Russisch. Also sag's einfach, wie als würdest du es einfach Russisch aussprechen.
Zifferblatt, nein, keine Ahnung.
Zifferblatt. Zifferblatt. Straight, einfach geradeaus durch Zifferblatt.
Wow. Ja. Und ich muss auch sagen, ich glaube, meine Vorfahren drehen sich vielleicht gerade im Grab um, weil ich glaube, mein Uropa hat was mit Uhren gemacht. Der war Uhrmacher in Russland. Also eine Schande, dass ich das nicht weiß.
Nein. Ja, das ist witzig, weil irgendwann kamen sehr viele Handwerksleute nach Russland um 1700, als St. Petersburg gebaut wurde. Und unter anderem waren da sehr viele deutsche Leute dabei, also deutsche Uhren oder Uhrmacher. Und wahrscheinlich kommt das Wort dann von denen.
Wow.
Ja.
Krass.
Okay, das allerletzte Wort. Sorry. Okay. Aber das ist ja eine gute Raterunde hier, ne?
Ja, finde ich auch. Bin so dabei.
Strafe.
Straf.
Richtig!
Yay! Ein Erfolgserlebnis habe ich noch zum Schluss bekommen. Danke. Ich habe diese ganzen Worte gesagt und gehört und irgendwie immer angenommen, dass das so eine Mischung ist, die halt irgendwie bei meiner Familie so, weißt du, dieses gemischte Deutsch-Russisch so und habe einfach ganz lange jetzt gerade nicht gecheckt, bis eben eigentlich, dass das wirklich russische Worte sind.
Bildungsauftrag von mir erfüllt.
Yay, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank.
An die Klopferschulden habe ich gesagt gerade.
Ja, okay. Perfekt. Du Super. Kannst Russisch, aber kein Deutsch. Nein,
genau.
So, und damit hallo zu unserer Folge Nummer 40, Leute.
Ja, wow.
Kleines Jubiläum. Schön, dass ihr dabei seid bei Nette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding vom SWR.
Willkommen.
Willkommen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, wir waren ja schon kurz bei Strafen, ne? Bei Strafen waren wir schon und es wurde wieder mal ein Gesetz in Russland verschärft zum Thema Sprache, wo es dann auch, wo einige Strafen drohen. Mhm. Und das war so, es ist wieder irgendwie, glaube ich, vor 2 Wochen oder vor 1 Woche oder so die Meldung geisterte rum, russische Regierungsbeamte dürfen in ihrem Job bestimmte Wörter nicht mehr verwenden. Und zwar Fremdwörter, für die es auch einen russischen Begriff gibt. Also es gibt eine Ausnahme, Fremdwörter, für die es keine weit verbreiteten Begriffe gibt auf
Synonyme
Russisch.
Gibt.
Genau, die können weiterhin verwendet werden. Also zum Beispiel Butterbrot kann wahrscheinlich so gesagt werden oder Parikmacher. Aber wenn irgendwie Leute, die im Staat beim Marketing oder sowas arbeiten, keine Ahnung, was man da genau macht, die Reden schreiben oder offizielle Mitteilungen oder wahrscheinlich E-Mail-Verkehr, alles, wo sie im Job eben Sprache verwenden, da müssen sie jetzt extrem darauf aufpassen, dass sie keine ausländischen Fremdwörter benutzen, sondern immer die russischen Wörter nehmen.
Das finde ich schon krass. Du hast mir das ja geschickt. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob mich da überhaupt noch irgendwas überraschen kann, weil jedes Gesetz wird irgendwie absurder und greift mehr und mehr ein. Bei dem konnte ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, was für Worte dann zum Beispiel wie so richtig verboten werden. Aber ich glaube, das wissen die selbst noch nicht. Also zumindest das, was ich durchgelesen habe, ist, dass noch nicht ganz klar ist, wie man diese Regel dann überhaupt umsetzt und dass das auch jetzt angepasst wird in regelmäßigen Abständen und sogar in Wörterbüchern und so Sachen angepasst werden. Voll. Was und jetzt ich schon crazy finde.
Stell dir vor, du schreibst eine Mail an irgendwie eine Kollegin und musst dann erstmal...
Geht's da um sowas auch? Glaubst du um Mails auch?
Ja, ich glaube schon. Also öffentlicher so Mailverkehr, wenn du dann irgendwie eine Mail auch in einen Verteiler schickst, da musst du erstmal vorher irgendwie im Internet nachschauen. Parikmacher, ist das eigentlich Russisch? Oder muss ich da vielleicht doch ein anderes russisches, richtiges russisches Wort verwenden? Da machst du auch schon einige Überstunden, glaube ich.
Weißt du, was die für Worte zum Beispiel benutzen, die nicht typisch russisch sind? Weil ich kenne ja diese Jugendsprache gar nicht.
Ich habe nachgeschaut, da war irgendwie so ein Sprachwissenschaftler im Interview zu Gast und der hat eben gesagt, ja klar, da geht es jetzt gerade um diese aktuellen Anglizismen oder alles, was so aus dem Amerikanischen kommt, was wir wahrscheinlich auch in Deutschland immer mehr verwenden, was auch so vor allem junge Leute
zum Beispiel
verwenden. Und zum Beispiel gibt es das Wort Bookcrossing, kommt aus dem Englischen. Bookcrossing heißt eigentlich Bücher ausleihen.
Aha.
Und man sagt auf im Russischen schon Bookcrossing. Oder zum Beispiel, was ich gelesen habe, gibt es zum Beispiel so Wörter wie statt Opit, also Opit heißt Erfahrung.
Ach so.
Oder Opit, ja, Erfahrung, beziehungsweise, doch, Erfahrung, genau.
Okay, ich dachte, das heißt irgendwie auch Möglichkeit. Tibajest Opit, hast du die Möglichkeit, das und das zu machen?
Nee, was morgen ist, heißt Opit.
Na gut.
Okay. Ja. Tschüss.
Ich hab's versucht.
Nee, und das wird im Russischen auch einfach als Experience, also du sagst Experience aus dem Englischen Experience, oder man sagt auch Meetup. Meetup kommt vom Meetup, also ein Treffen. Meetup. Und solche Wörter findet irgendwie anscheinend die russische Regierung kacke und sagt, okay, müssen wir uns davon verabschieden, müssen wir ein bisschen mehr die russische Sprache integrieren und ja.
Kleiner Fun-Fact zum Japanischen, da gibt es das Wort Rucksack, das man Rukusako ausspricht, das finde ich süß.
Rukusako
ist quasi der Rucksack.
Klingt eher wie so ein kleines Monsterchen.
Ja, es gibt es nämlich auch in anderen
das Monster
Sprachen, wollte ich damit sagen.
Aus dem Kinderbuch Rukusako.
Und ich habe in Artikeln dann dazu, als du mir das geschickt hast, auch ein bisschen so gelesen. Und was ich so krass fand, ist, dass da manchmal so die Rede von einer Dystopie ist. Also so diese Horrorvorstellung von einem zukünftigen Leben. Es gibt ja diesen ganz bekannten Roman von George Orwell, 1984, mit dem Namen, ne, mit dem Big Brother, mit dieser Gedankenpolizei. Vielleicht kennt man das, so voll der Klassiker. Und da gab es auch so eine Sprache quasi, weil ein paar Sachen verboten waren. Und diese Sprache, die sollte diese Ideologie der Diktatur nicht gefährden. Und dann stand in einem Artikel, dass Russland unter Putin, der dieser Dystopie immer näher kommt. Und das finde ich irgendwie so absurd.
Ja, wie in anderen Bereichen auch. Das sieht man ja sowieso mit immer mehr Verboten und immer mehr Verboten. Und ich meine, guck mal, wenn das jetzt, erstmal ist das der erste Schritt, Regierungsbeamte dafür zu bestrafen, falls sie ein englisches Wort zum Beispiel
dann weiter,
benutzen.
Ne?
Und wie geht's genau weiter? Dann Regierungsbeamte sind auch Teil der Bevölkerung. Sie geben es dann weiter irgendwie an ihre Kinder. Immer mehr wird das verpönt. Ich finde es schwierig, damit distanziert man sich sowieso schon komplett vom Westen, von allem.
Und man muss ja dazu sagen, sie haben ja schon diese Regelungen mit ein paar Worten, die verboten sind. Ne? Also wie eben, dass man Krieg nicht als solches offiziell benennen kann und so. Wir haben ja auch schon über die Njet Vajnir darf man ja nicht sagen oder durfte man lange Zeit nicht sagen. Darf man wahrscheinlich immer noch nicht sagen. Deswegen kam ja dieses Wobler, weswegen wir ja den Trockenfisch probiert haben, dieser ganz lange Bogen im Endeffekt. Also das gibt's ja schon und das ist jetzt quasi eine Stufe wieder mehr, die da drauf kommt. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel höher geht das noch? Wie viel strenger geht das noch? Ich habe Angst, das herauszufinden, sagen wir es so.
Ja, die russische Sprache ist unglaublich, hochpolitisch geworden, kann man sagen.
Yep.
Weil da ständig irgendwas auch gesetzlich geändert wird. Also, ich weiß auch nicht.
Ich auch nicht. Also ich bin da auch sprachlos irgendwie. Jedes Mal, wenn ich da ein neues, absurdes Gesetz sehe.
Ja.
Und traurig, einfach nur.
Ja, voll traurig. Aber von einer absurden Sache in die nächste, Valeria?
Ja.
Mir ist was passiert.
Was kommt jetzt?
Also was heißt, mir ist was passiert? Ich tease das jetzt so an, als wäre das ein großes Ereignis in meinem Leben gewesen. Aber für mich war das schon ein großes Ereignis. Mhm. Und zwar, jetzt kommt's, ich habe eine Jeans gekauft. Eine banale Geschichte.
Ist so ein großes Ereignis.
Großes Ereignis für mich. Ich habe endlich eine Jeans gefunden, die ich cool finde, die echt schön ist, in so einem kleinen Shop. Und irgendwann saß ich so zu Hause bei meiner russischen Familie rum. Und habe die Jeans angehabt. Also es war jetzt vor einer Woche. Und dann schaue ich in die Tasche der Jeans. Irgendwas ist da drin. Dachte ich so, okay, hole ich das mal raus. Dann hole ich es raus. Und sehe da einen Zettel. Und zwar ein Zettel, so ein Stück abgerissene Pappe, auf der draufsteht, Slubovio. Auf Russisch.
Liebe.
Genau, mit Liebe. Und dann sind da so 1, 2, 3, 4, 5 Herzchen. Die habe ich hier auch neben mir liegen. Und
zeig's mal in die Kamera, falls wir das hier bei TikTok posten werden, werdet ihr es jetzt sehen, wie es ausschaut.
Das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss die Herzchen verdecken, weil ich möchte nämlich den Menschen finden, liebe Leute, der diesen Zettel verfasst hat und in die Jeans reingelegt hat. Und deswegen, vielleicht gibt es ja irgendeine Person unter euch auch hier auf TikTok, die sich bei mir melden kann und sagen kann, ja, ich war's auf jeden Fall. Und
du wirst
warum?
Jetzt ganz viele Leute Nachrichten kriegen von Leuten, die es nicht waren, aber die sagen werden, dass sie es waren.
Ja, deswegen halte ich die Herzchen zugedeckt, denn die sind ganz besonders gemalt.
Schlau.
Und wenn jemand genauso diese Herzen malt, dann weiß ich Bescheid, diese Person war es. Also, hier steht, ne, sieht man das?
Ja. Slubovio. Oh mein Gott, aber das ist creepy. Warte mal. Okay, krass. Du hast einfach diese Nachricht bekommen mit Liebe, die in deiner Hosenarschtasche gesteckt ist.
Richtig. Ja.
Und du weißt nicht, wer sie da reingebracht hat.
Nein, und jetzt pass auf, natürlich, Leute aus meiner Familie haben gesagt, Vika, ganz ehrlich, das kannst du doch nicht im Podcast erzählen, das glaubt dir keiner. Die denken alle, das wäre jetzt irgendwie so eine ausgedachte Geschichte, die du unbedingt im Podcast erzählen musst. Und ich so, ja, stimmt, irgendwie klingt das so.
Es klingt halt ein bisschen krass, so, es klingt halt fake.
Ja, so gespaced, aber ich schwöre, dieser Zettel war da drin und hat mich sehr überrascht, weil, guck mal, ich als russischsprachige Person, hol einen Zettel raus mit einem russischen Slubovio mit Liebe und habe sehr viele Fragen im Kopf.
Hast du irgendeine Idee, wer das sein könnte? Wer dir diesen Zettel zugesteckt haben könnte? Also wo warst du mit dieser, ich habe so viele Fragen auch, wo warst du mit dieser Hose?
Also erstmal, ich muss sagen, diese Hose sieht sehr neu aus. Also sie sieht nicht so aus, als hätte sie jemand getragen und dann abgegeben, sondern wirklich, die ist komplett.
Außerdem,
so
was für ein Zufall
wäre
das, wenn das jemand Russisches gewesen wäre und du sie dann auch kriegst.
Genau. Und in diesem Laden, während ich die Hose gekauft habe, war eigentlich auch fast kein Mensch. Also ich war so mit irgendwie eine der wenigen. Und ich habe die Hose die ganze Zeit in der Hand, also ne, hier am Arm gehabt und dann in die Umkleide angezogen. Also es kann in dieser Zeit niemand gewesen sein, der diesen Zettel da reingelegt hat. Aber pass auf. Also, ich bin jetzt Detektiv.
Ich habe eine Theorie.
Ja, okay. Ja, sag du erstmal.
Wer war an der Kasse bei dem Laden?
2 Mädels.
Aha. Könnten die vielleicht dich kennen oder den Podcast kennen und gesehen haben, wer du bist, sich nicht getraut haben, dir zu sagen, das aufgeschrieben haben und dann beim Falten von der Hose reingesneakt haben?
Boah, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Das ist meine Theorie. Was also, es nicht weniger creepy macht, aber das wäre irgendwie eine ganz süße Sache, weißt du?
Das wäre eine süße Sache. Das wäre auf jeden Fall, ja, würde mich auch so insgesamt beruhigen. Das ist
okay. Was denkst du denn? Oder hast du darüber also, nachgedacht?
Irgendwie glaube ich, anhand der Schrift, dass es ein Mann war. Also irgendwie hat das jemand, kennst du so, wenn Jungs in der Schule früher geschrieben haben, wusstest du, yo? Ich glaube, ich weiß, dass das jemand.
Ja, ich meine, ich finde russische Schreibschrift. So, ich weiß nicht, ob das Schreibschrift war oder nicht, aber es war ja eigentlich gar nicht so schlecht geschrieben, aber ich weiß, dass russische Schrift oder so Schreibschrift meistens auf einem sehr krassen Level ist. Also, ja. Wenn das Leute schreiben können, bin ich immer sehr impressed.
Ja, aber pass auf.
Das darf theoretisch auch nicht sagen, wenn man englische Worte. Ich bin sehr beeindruckt. ja, genau. Und deswegen weiß ich gar nicht. Kann ich das jetzt zum Beispiel schwer beurteilen, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war?
Ja, aber pass auf. Noch was.
Okay.
Lubov, da wird ja am Anfang mit L geschrieben.
Ja.
Und das L hier, guck mal. Oh, ich muss die Herzchen verdecken. Das L sieht nicht aus wie ein L, sondern eher wie ein P auf Russisch.
Ja. Okay.
Das bringt mich zu dem Gedanken, dass es auf jeden Fall eine Person ist, die sehr lange schon in Deutschland lebt, die eigentlich Russisch schon ein bisschen so verlernt hat und die natürlich auch nicht so oft Russisch schreibt. Das ist das andere. Das andere ist dieses Stück Ding, ne? So Papier.
Ja.
Was denkst du, woran erinnert dich das?
Pappe. Es ist irgendwie Pappe. So wie so ein Karton, Teil von, weiß ich nicht, irgendeiner, weiß ich nicht, wirklich ein Karton, dünner Karton. Schreib.
Dünner Karton. Karton.
Ja.
Ich kenne das nur so als
Block
Karton.
Oder so.
Ja, oder als Karton, den man immer in die Strumpfhosen reinlegt, in Strumpfhosenpackungen, weißt du, damit die Form behalten.
Könnte auch aus einem Laden sein.
Könnte
bestätigt
auch, aus dem
auch meine
sein.
Theorie.
Also ich glaube, das war jemand, der im Lager arbeitet und diese Jeans ausgepackt hat und sortiert hat nach Größen. Und ich glaube, diese Person, die hatte einen schlechten Tag und hat sich, wahrscheinlich hat die Person irgendjemanden enttäuscht im Leben. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, das war so jemand, der ein bisschen Struggle mit sich hatte und schlechtes Gewissen vielleicht. Und die Person hat eine Raucherpause gemacht am Valentinstag. Und war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
Was mache ich jetzt mit meiner Traurigkeit? Oh, ich schreibe einen Karton mit Liebe und mache.
Und sammel wieder Karma-Punkte.
Okay, also das ist schon sehr weit hergeholt. Du weißt, dass es sicherlich niemand war, den du kennst. Hast du mit Leuten darüber geredet?
Nein, ich wirklich.
Deine
wirklich
Familie,
nicht.
Niemand von denen. Vielleicht macht jemand von denen einen krassen Streich oder so.
Nein, safe nicht, weil okay. Die schreiben auch alle so nicht.
Warst du danach mit dieser Jeans in irgendeiner Bar oder in einem Restaurant oder so?
Lass mich überlegen. Diese Jeans, nein, habe ich an diesem Tag bei meiner Familie zum ersten Mal angezogen. Und da auch zu
Standst
Hause
du
entdeckt.
Irgendwo rum? Musstest du in einer öffentlichen Verkehrsmittel stehen? War dein Po sichtbar?
Nein,
wo man das hätte
nein,
so
nein,
rein
nein, nein.
Das fände ich richtig creepy, wenn man das gemacht hätte. Deswegen beruhigt es mich, dass das nicht so war schon mal. Vielleicht, hoffentlich.
Ich hatte eine lange Jacke an. Das kann gar nicht sein. Nee, das
Wie
kann alles nicht sein.
Fühlst du dich so? Bist du ein bisschen so, bist du gegruselt? Bist du irgendwie, wie geht's dir mit dieser Nachricht?
Also, ich möchte herausfinden, wer diese Person ist, die diese Zettel geschrieben hat und möchte gerne die Geschichte dahinter erfahren. Was ist in diesem Kopf abgegangen? Deswegen, liebe Leute, wenn ihr das wart, feel free, sagt mir Bescheid, müsst aber davor erstmal das Herzchen malen und dann werden wir sehen, wer das war. Ansonsten,
okay.
Ja, hoffe
Theorien
ich einfach,
auch,
dass
ne?
Es niemand.
Theorien auch gerne war. An Vicky per DM oder an uns. Per Mail. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, wir kriegen diesen mysteriöse Black Story noch gelöst.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich bin da zuversichtlich.
Okay, apropos, jetzt sind wir schon die ganze Zeit beim Thema Sprache. Wollen wir direkt mal in die Frage der Woche, ich sag so direkt, nachdem wir sehr lange schon geredet haben. Wollen
direkt.
Wir über die Frage der Woche nachdenken, beziehungsweise darüber sprechen, weil da wird es auch um Sprache gehen.
Nein.
Okay, ciao, bye.
Das machen wir gerne, ich bin dabei.
Okay, danke, klingt besser. Und zwar, ich habe eine DM bekommen Anfang des Jahres von einem Hörer von unserem Podcast. Und diese DM hat mich irgendwie seitdem nicht so richtig losgelassen, weil die war kritischer als sonst, sage ich jetzt mal. Und das finde ich ja auch gut und wichtig, dass ihr da draußen alle eure Gefühle mit uns teilt, auch wenn sie nicht positiv sind. Und ich habe damals auch dann eine Nachricht verfasst und so, aber ich habe das Gefühl, vielleicht denken mehr Leute so. Und wenn mehr Leute so denken, dann sollten wir da ein bisschen länger drüber sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich lese dir mal vor, was in dieser DM passiert ist. Und zwar schreibt die Person, ich habe vor ein paar Tagen euren Podcast angefangen zu hören mit Begeisterung. 7. Folge, bin jetzt damit fertig. So, da ging es um das rollende R, die deutsch-russische Kommunikation in der Familie. Und er kann es nicht genau beschreiben, aber das positive Gefühl ist so ein bisschen... ja, übergegangen, umgeschwenkt. Und dann erzählt er über sich. Meine Familie ist 1990 von Kasachstan nach Deutschland ausgewandert. Er ist 91 hier geboren, also in Deutschland schätze ich. Meinen Eltern war es wichtig, dass sie und wir Kinder die deutsche Sprache schnell lernen und uns integrieren. Dazu kam noch die Ausländerfeindlichkeit in unserer Gegend. Umso mehr war meinen Eltern die Integration wichtig. Und genauso, wie du es mit Unverständnis im Podcast beschrieben hast, läuft es bei uns zu Hause ab. Meine Eltern reden Russisch, wir antworten auf Deutsch. Es war uns als Kindern unangenehm, eine fremde Sprache zu sprechen, weil es einfach nicht akzeptiert wurde. Und auch das R hört sich total deutsch bei mir an. Auch aus diesem Grunde spreche ich die Sprache so ungern. Und dann kommen halt noch Personen, die es so schlecht machen. Wie jetzt ich.
Oh.
Und da steigt natürlich die Hürde, sich so einer Sprache wieder anzunehmen. Und jetzt findet er es unheimlich schade, die Sprache nicht fließend zu können. Aber alles
wie hast
hat seine
du die
Gründe.
Dann schlecht gemacht?
Genau, das weiß ich noch nicht. Fließend zu können, aber alles hat seine Gründe und nicht jeder hat so ein Glück wie ihr, die Sprache so zu beherrschen. Ich habe erstmal, bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, das ist ungefähr das Gegenteil von dem Gefühl, was ich eigentlich vermitteln wollte, weil ich das eigentlich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, alle diese Gefühle. Kann sein, dass man so im Gesprächsfluss, weißt du, man kennt es doch, wenn wir skripten uns jetzt nicht krass vor, wie wir Sachen sagen, das wäre ja auch irgendwie unauthentisch. Es soll sich ja auch so anfühlen, wie dass ihr auch alle zusammen mit uns am Tisch seid, sage ich mal, mit uns quatscht. So, ne? Wir möchten euch ja auch irgendwie mitnehmen in unsere Gedanken. Welt. Und natürlich, manchmal sagt man auch Sachen, die vielleicht anders ausgedrückt besser rübergekommen wären. Aber deswegen, ich habe keine Ahnung, in der 7. Folge, da waren wir auch noch nicht bei Das Ding. Das heißt, wer weiß, da haben wir auch noch nicht so richtig den Anspruch gehabt, sage ich jetzt mal. Wir haben das ja eher privat
hat sich
damals
unser
gemacht.
Geändert?
Ja, naja. Also schon natürlich, seit wir bei Das Ding sind, um einiges nochmal.
Das
aber
sagst
war natürlich schon immer
Chefin.
Wichtig. Aber ich sag mal so, es hat als Hobby angefangen, ne? Und das weiß man ja nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas ausgesagt oder ausgesprochen, was ich nicht so ganz jetzt unterschreiben würde, rückblickend. Und deswegen, ich habe mich erstmal auf jeden Fall entschuldigt und habe gemeint, ey, es tut mir leid, dass du dich nicht abgeholt gefühlt hast und so. Und ich hoffe, du gibst uns auch eine Chance. Vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Wir wissen, dass es sehr, sehr viele Gründe gibt, warum man Sprache nicht sprechen möchte oder nicht kann. Und jeder Grund ist eben valide. So. Und ich habe natürlich auch nochmal gesagt, dass unsere Erfahrung nicht die von allen widerspiegeln muss. Und bevor ich jetzt näher in das Thema reingehe, möchte ich die Frage der Woche formulieren. Und zwar, wir haben ja schon oft über unsere Muttersprache Russisch gesprochen. Wir haben oft darüber geredet, über Einzelheiten geredet. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so konkret über das komplizierte Verhältnis zu der Muttersprache geredet haben. Deswegen die Frage der Woche, wie kompliziert ist unser Verhältnis zu unserer Muttersprache eigentlich? Mhm. Also, weil wir haben bisher natürlich vielleicht kommt drüber, dass wir super safe sind in dem, wie wir Sachen sagen oder so. Bin gespannt, ob das irgendjemand so sieht oder auch nicht. Aber jetzt erstmal an dich die Frage.
Ja.
Wie kompliziert ist denn dein Verhältnis zu deiner Muttersprache? Russisch.
Ich würde sagen, das Verhältnis zu meiner Muttersprache Russisch ist gar nicht so kompliziert.
Mhm.
Weil ich die Sprache beherrsche. Ich kann schreiben. Ich kann lesen, ich spreche mit meinen Eltern auf Russisch und mit meinen Verwandten und fühle mich eigentlich immer sehr zu Hause, wenn ich die russische Sprache spreche.
Mhm.
Das Einzige, was mir natürlich immer wieder auffällt, das haben wir auch schon mal gesagt, ist, dass ich einige russische Wörter verlerne. Immer mehr und da diesen Struggle habe, und da mich auch über mich selbst ärgere und denke, okay, irgendwie hatte ich doch sogar, bin ich in den Kindergarten da, in die Schule gegangen, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe irgendwelche Analysen, whatever, verfasst.
Aber woran merkst du das, dass du das verlernst? Also mein ist es, weil dir das jemand sagt? Oder?
Nee, mir fallen die Wörter nicht ein. Also okay. Mir fallen dann die Wörter eher auf Deutsch als auf Russisch ein. Und das ärgert mich. Und dann versuche ich es zu umschreiben. Das ist ungefähr so, wie es im Englischen ja. ist, wenn man auf Englisch versucht, Wörter zu umschreiben und dann natürlich gut spricht, aber nicht das passende Wort findet, was einheimische bzw. englischsprachige Menschen sagen würden. Und also bei mir war das ja am Anfang so, ich kam in die 5. Klasse einer deutschen Schule hier in Deutschland und konnte kein Wort Deutsch. So, ich konnte also erstmal gar nicht entscheiden, welche Sprache ich spreche. Ich konnte eben nur eine und dann habe ich Deutsch gelernt und Russisch ist immer mehr in den Hintergrund gerückt und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, also was ich gerade gesagt habe, mir fehlen irgendwie langsam hier und da ein paar Wörter und die kann ich nur dann aufholen, die Wörter, wenn ich auch weiterhin Russisch spreche. Und meistens habe ich das gemacht mit meinen Eltern oder meinen Verwandten und für mich war das immer so, okay, wenn ich die russische Sprache irgendwie spreche, dann versuche ich so ein Stück Identität immer von mir mitzunehmen. Immer so dieses, okay, es ist ein Teil meiner Identität, es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil von meinem Zuhause, von meiner Heimat, auch wenn dieser Begriff sehr schwierig ist, aber irgendwie da, wo ich geboren wurde, spricht man die Sprache. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich so gefühlt habe. Und schwierig fand ich es aber wiederum immer dann, wenn mir wenn ich mit russischsprachigen Menschen gesprochen habe oder immer noch tue und die mir auf Deutsch antworten. Da finde ich das immer so, warum machst du das? Warum antwortest du mir nicht einfach auf Russisch?
Und ja, das ist
mein Verhältnis zu der Sprache.
Ich dachte zuerst immer, wenn das passiert, dass einem jemand auf Deutsch antwortet, dass es halt der Person vielleicht ein bisschen leichter fällt, auf Deutsch zu reden. Kann das vielleicht auch dazu zählen in deinem Fall? Oder?
Also ich kenne eine Person, ich weiß, dass sie sehr gut Russisch spricht und sehr gut Deutsch spricht. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass die Person in Deutschland aufgewachsen ist, Deutsch deutlich sicherer über ihre Lippen geht als Russisch. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass diese Person auf Russisch sprechen kann. Ich habe das schon sehr oft gehört und sie macht es sehr gut.
Und du würdest es dir wünschen, dass sie das auch mit dir macht?
Ja, weil das Problem ist, wenn ich mit ihr spreche und ihr sage, sagen wir mal, keine Ahnung, hast du heute Abend irgendwie was vor? Oder nee, sagen wir mal, guckst du heute Abend diese bestimmte Serie? Also, смотришь этот сериал, классный. Und dann antwortet sie mir, ja, schaue ich an, finde ich die Serie super spannend. Und dann sage ich ihr, was gefällt dir am meisten an der Serie? Und dann sagt sie mir, also ich finde es voll cool, dass die Beziehung zwischen den beiden, also weißt du, das ist so.
Aber vielleicht macht sie das unterbewusst, kann das sein?
Absolut, sie macht es nicht extra. Mhm. Und ich habe es auch schon mal angesprochen, aber es wird dann immer so weggelächelt, weißt du? Es wird so weggelächelt und ab und zu versucht man dann auch kurz auf Russisch, aber es geht dann nicht. Und weißt du, und das ist vollkommen okay, habe ich dann letztendlich für mich festgestellt, wenn es so ist, weil wir haben halt ein ganz anderes Verhältnis eben zu dieser Muttersprache, ne?
Das ist
vielleicht
halt
wie bei dir, oder?
Genau. Also ich sag ja heute, dass ich es mega wertschätze, bilingual aufgewachsen zu sein. Und dass ich zuerst eben eine andere Sprache gesprochen habe und dann Deutsch gelernt habe. Und das natürlich auch der Grund ist, warum ich das heute immer noch reden kann. Aber da hinzukommen, und ich weiß nicht, ob das bisher so rüberkam, ich hatte eigentlich gedacht schon, aber nachdem ich diese DM bekommen habe, ist mir das halt wichtig, das nochmal zu sagen, hat sehr lange gebraucht, das so wertschätzen zu können. Also mein Verhältnis zu der Sprache war eigentlich eher ein sehr schwieriges. Also es war mit sehr viel Scham verbunden. Das, was die Person mir eigentlich geschrieben hat mit dem Ausländerfeindlichkeit oder so und schnell integrieren, das fühle ich nur zu gut.
Meine Familie, das habe ich dann später natürlich auch gemerkt, klar.
Ja, genau. Und meine Familie hat aber halt die deutsche Sprache nicht gekonnt, um sie mir beizubringen. Also das war nicht, weil, hey, meine Mutter konnte kein Deutsch. So, sie kann Deutsch nicht beibringen, wenn sie es nicht kennt. Dementsprechend war das ja eher einfach nur der Umstand, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich kenne das halt schon noch, wenn ich so dran darüber nachdenke, wie das früher war, wie wir halt irgendwie mit meiner Familie, mit meinen Kindern, die vielleicht, mit meinen Kindern, oh mein Gott, mit meinen Brüdern, ich habe keine Kinder.
Ja, du hast so viele Geschwister, das machen wir auch.
Ja, die sind alle klein, wie Kinder. Aber nee, die sind, ich meine meine Brüder, als wir Kinder waren, so jetzt nämlich, im Supermarkt, als wir standen und mit meiner Mama waren und meine Brüder schreien auf Russisch und meine Mutter redet mit uns auf Russisch. Ich habe die Blicke der Leute um uns herum gespürt, wie sie sich, wie sie auf uns runtergeschaut haben. Ich habe es wirklich gemerkt, mir war das wirklich unangenehm. Jedes Mal, wenn ich ein deutsches Umfeld hatte, also zum Beispiel allein in der Schule. Was glaubst du, wie unangenehm es mir war, dass meine Mutter mit einer Übersetzerin zu den Elternsprechabenden kommen musste, weil sie halt nicht Deutsch sprechen kann. Aber trotzdem wollte sie quasi ein Hühnchen rupfen mit den deutschen Lehrerinnen und Lehrern. Weil die natürlich auch irgendwie alle wollten, dass ich nicht auf dem Gymnasium bleibe. Und ja, deswegen musste sie über eine Dolmetscherin, die auch, glaube ich, sehr beschämt war bei dieser ganzen Situation, so konfliktmanagementmäßig. Also das war mir halt alles einfach wahnsinnig unangenehm. Und ich habe dieses Gefühl von, wir sind eine Last für viele gewesen. Also und dazu kam halt noch, dass ich einfach das nicht gemocht habe, darauf reduziert zu werden. Das haben wir ja auch schon so halb, irgendwas heißt so halb, wir haben das eigentlich sogar schon ganz gut besprochen, glaube ich, dass wir ja so deutsch wie möglich sein wollten, stellenweise. Und uns ja auch voll entfernt haben von diesem ganzen, von unseren Wurzeln. Ich habe zeitweise, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe schon, aber sogar überlegt, meinen Nachnamen in eine deutsche Version zu ändern, als ich eingebürgert wurde, weil da hatte ich die Chance. Ich wollte Petersen heißen.
Oh Gott, danke.
Ich habe das damals ein paar Leuten gesagt, aber dass ich nicht Petrova heißen möchte, sondern Petersen. Und die haben mich genauso wie du gerade, haben genauso reagiert. Ich wollte alles, was irgendwie Hinweis darauf, dass ich ich wollte deutsch, europäisch, whatever sein, aber bloß nicht irgendwie was Russisches. Deswegen habe ich mir das R abtrainiert. Deswegen, dass man bloß nicht checkt, dass ich jetzt auf irgendeine Art und Weise diese andere Sprache sprechen kann. Und gleichzeitig wurde mein Russisch immer schlechter, auch einfach, weil ich dann so viel Deutsch gelernt habe und mit Leuten auch immer Deutsch geredet habe und so. Und ich hatte zwar russische Freundinnen oder auch russischsprachige Freundinnen vor allen Dingen, die aus sehr vielen anderen Ländern kamen. Und unsere Eltern haben uns ja auch immer ermahnt, dass wir Russisch reden sollten. Keiner von uns wollte das machen. Das war für uns dann irgendwann anstrengend. Das war anstrengend, auf Russisch zu sprechen. Deswegen fühle ich vielleicht auch diese Person ein bisschen, von der du gesprochen hast, dass sie es nicht tut, weil man sich halt nicht so ausdrücken kann irgendwann auf dieser Sprache, die man eigentlich als erstes gelernt hat.
Ja. Und das ist aber für mich ist das immer eine Herausforderung, weißt du, auch ich verlerne ja Wörter und ich denke immer, okay,
nicht jeder
das ist jetzt
sieht
die
das
Chance.
Leben als Herausforderung.
Ich weiß, Challenge accepted. Ich denke mir so, okay, cool, da ist jemand da, mit dem ich auf Russisch spreche und so kann ich natürlich noch ein bisschen mehr irgendwie die Sprache wieder bei mir in den Alltag irgendwie integrieren. Deutsch spreche ich sowieso die ganze Zeit auf der Arbeit mit allen Leuten um mich herum. Ich spreche sehr, sehr, sehr selten Russisch, immer wenn ich eben mit jemandem telefoniere, mit meiner Mama oder so. Aber es ist halt auch
ja,
echt
bei mir
selten
halt auch
im Vergleich zu dem, wie viel ich Deutsch spreche. Und deswegen freue ich mich immer so, wenn eben irgendeiner da ist, mit dem ich mich austauschen kann, weil ich habe schon vorhin gesagt, also es ist auch bei mir ein bisschen so, wenn ich Russisch auf der Straße höre, dann freue ich mich. Dann ist es so, ich fühle mich kurz irgendwie, als wäre das irgendjemand aus meiner Familie, von meinem Verwandten. Weil ich glaube, ich habe einfach diese andere Verbindung zu der Sprache, weil das meine allererste Sprache war, die ich gelernt habe, die ich jahrelang erst gesprochen habe, bevor ich Deutsch gelernt habe.
Ich wollte nur sagen, dass als ich dann in Russland war, dann auch als Jugendliche und dann halt da dann Russisch sprechen musste, war mir das unangenehm. Ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Ich habe mich so geschämt für mein rudimentäres Basic Russisch. Ich habe mit Leuten gesprochen, die teilweise in meinem Alter waren, so. Die haben teilweise auch so Sachen gesagt, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, weil ich halt noch nie so Jugendsprache gehört habe in dem Sinne. Und ich kam mir halt vor, wie so auf einmal die deutscheste Kartoffel ever, was witzig ist, weil ich wollte es so lange sein und auf einmal wurde ich das und habe mich das so gar nicht gefühlt. Also ich habe dann quasi irgendwie, jeder Taxifahrer hat mich drauf angesprochen, wo ich denn eigentlich herkomme, als ich Russisch mit ihm geredet habe. Jede Kellnerin hat meine Aussprache verbessert. Meine Mutter hatte sogar dann irgendwann, nachdem wir in einem Restaurant waren, wo es auch russisches Essen gab und so, wir sind dann irgendwie, habe ich Sachen bestellt. Ich war am Anfang alleine da, dann kamen halt noch mehr Leute und die Person hat die ganze Zeit, die uns unsere Bestellungen aufgenommen hat, mich korrigiert mit der Aussprache oder so. Und das erste Mal war es lustig und dann das zweite Mal irgendwann nicht mehr und das dritte Mal war es unangenehm.
Ja, ja,
das habe ich meiner Mom gesagt, aber eher so wie ihr als Joke, weil ich das lustig fand. Und sie dann so, geh mal raus. Und hat die, glaube ich, richtig zur Sau gemacht. Oh,
nein.
Gott, ich hab ihr mehrmals gesagt, bitte tu's nicht, bitte tu's nicht, bitte tu's nicht. Sie so, nein, nein, ich rede einfach nur kurz mit ihr. Ich weiß bis heute nicht, was sie ihr gesagt hat, ich will es nicht wissen.
Oh Mann.
Aber ja. Ja, oder aber auch heute so, ne, wenn ich im russischen Supermarkt stehe und auch allein nur so, da ist so eine meiner wenigen Chancen, mal auf Russisch zu sprechen, was nicht mit meiner Mom zu tun hat. Und da will ich einfach nur mal sagen, mit Karte bitte. Und auch da weiß ich lang, weil ich hab's nie gehört. So, ich war,
ja, stimmt, du hast recht.
So, wie sagt man mit Karte bitte?
Ich habe auch noch nie auf Russisch bezahlt.
Hast du noch nie gesagt, mit Karte bitte auf Russisch?
Skartichke habe ich, glaube ich, gesagt.
Ja, ich sag nämlich
auch
Skartichke.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist.
Ich habe nämlich auch Skartichke, пожалуйста, gesagt, mit Karte bitte. Aber Kartichka, also ist ja quasi das Kärtchen bitte, mit Kärtchen bitte, ne? Und einmal hat dann die, also meistens verstehen die mich auch, aber einmal hat die Kassiererin gesagt, hä? Und ich war so, oh nein, habe ich es falsch gesagt, es tut mir leid, ich mach's nie wieder, ich rede nur noch Deutsch.
Ja.
Ja, also im Prinzip, weißt du, ich habe ja dann auch irgendwann Englisch studiert als Fach. Das heißt, irgendwann konnte ich selbst Englisch sehr viel besser, als ich Russisch kenne. Ich konnte
also
da,
du hast
ja,
ein kompliziertes Verhältnis zu
absolut,
der Sprache.
Richtig, richtig kompliziert. Und jetzt, heute, bin ich natürlich froh, dass ich es verstehen kann und reden kann. Muss nochmal betonen, wie schlecht ich das rede.
So schlecht ist so, es auch nicht.
Ja, ja, aber ne, das ist okay. Vielleicht bin ich jemand, der, ich kann auch ganz gut mit Sprachen umgehen, so, das weiß ich. Und vielleicht habe ich das auch, deswegen auch das Glück, aber auch nicht jede Person kann das. Und das weiß ich. Manchen Leuten liegen Sprachen, anderen nicht. Und
ich genau, finde, weißt du, du hast auch sehr viel gerade von Scham gesagt. Das Gefühl kenne ich auch, dass man wirklich auch, ich habe auch immer dieses Bild mit der Kasse im Kopf, weil es ist nun mal so, da sitzt
warum
eine
die
deutsche,
Kasse?
Ja, da
die
sitzt
Kasse
halt eine deutsche Kassiererin, hinter dir stehen Deutsche, vor dir stehen Deutsche, neben dir stehen Menschen, die alle Deutsch sprechen und du bist irgendwie so die Einzige, die Russisch spricht und alle gucken dich an und du denkst dir, du hast so, oh mein Gott, was denken die jetzt über mich, ne? Das ist ja so,
genau.
Keine
und es
Ahnung,
geht ja mit allen anderen Sprachen auch, ne? Es ist jetzt gerade noch stellvertretend.
Genau, und früher hat man so immer so gedacht, habe ich die falschen Klamotten an? Sehen die, dass ich aus einer ärmeren Familie komme? Wir kommen dann, wenn so, weißt du, früher, ganz am Anfang, als wir nach Deutschland gekommen sind, waren wir auch mit so einem Trolley einkaufen, weißt du?
Ach, so ein richtiger, so diese Taschen mit Rädern.
Und wir wussten damals noch nicht, dass es, ja, uncool ist, muss man halt sagen, ne? Und weißt du, und ich damit so in meinem Teenie-Alter
halt
mit so einem Trolley, weißt du, wie unangenehm. Und dann halt eine Person, die Russisch auch noch spricht und man sieht, okay, das sind irgendwie Ausländer, die sind wahrscheinlich neu, die können jetzt
ja,
gerade
oder
kein
Pfand
Deutsch
abgeben.
Keine Ahnung.
Ey, ich musste immer Pfand abgeben für meine Mama, aber was glaubst du, wie viel Pfand sich da immer angestaut hat und mit diesem Pfandgeld musste ich dann einkaufen. Und das sind dann wirklich immer so, ich bin dann wirklich mit so vier riesen Plastiktüten.
Ja, wir auch.
Wo so diese Plastiktüten.
Mein Bruder und ich haben auch alles rausgeholt, alles,
ja,
was geht.
Ja, ey, so, und dann waren dann so, manchmal war ich dann auch so frech und hab dann vielleicht so für ein paar Cent mir noch irgendwo Süßigkeiten mitgenommen und so. Ey, und dieser Gang zum Pfandautomaten, für den habe ich mich auch sehr geschämt, weil ich mir da auch rüberkam, also ich kam mir da vor wie jemand, der irgendwie gerade, also einfach kein Geld hat, weil ich ja effektiv keins hatte und dann aus Plastik Geld haben gemacht habe und dann halt irgendwie so die günstigsten Lebensmittel geholt habe für alle. Und
sollten wir nicht alle längst davon wegkommen, von dem Gefühl, sich zu schämen?
Ja,
für eine
vielleicht
Sprache.
Ist es auch anders mittlerweile.
Genau.
Ich hoffe, weil ich hätte mir gewünscht, dass eigentlich so diese Mehrsprachigkeit eher nicht als was Negatives oder anders sein oder so, dass es damit assoziiert wird, sondern eher gefördert wird. Ich fand es auch so spannend und jetzt würde ich gerne mal so einen Instagram-Account empfehlen, weil ich habe da ein paar Postings zu dem Thema Muttersprache gesehen und wie kompliziert das Verhältnis dazu sein kann. Und zwar von Working. Ohne G, Workin_Germany. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes. Und da geht es so darum, dass zum Beispiel eine sagt, ich habe zwei Muttersprachen, Deutsch und Vietnamesisch. Je nachdem, welche Sprache ich spreche, fühle ich mich wie eine andere Person. Deutsch ist direkt, Vietnamesisch ist eher zurücknehmend. Da geht es auch so um Rollenzuordnungen. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Bist du eigentlich anders, wenn du Russisch sprichst, glaubst du, als Person? Ich glaube, wir haben das eventuell schon mal besprochen. Ich bin mir nicht sicher, weil Russisch ist ja auch sehr so mit Siezen und höflich sein und Familiennamen und so. Selbst in der Familie siezt man ja Leute so, ne? Ich glaube,
ich bin netter. Also ich bin jetzt nicht
auf
ultra
Russisch?
Nicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin jetzt auf Deutsch nicht so nett, aber
ja.
Ich kann, weißt du, Russisch ist gerade voll überhört.
Ja.
Nein,
ich
aber
du hast es vergessen. Du hast es nicht gehört.
Dezent.
Okay.
Mhm. Nee, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ich muss halt auch ehrlich sagen, so Russisch geht mir super easy über die Lippen. Das ist so, es ist für mich gefühlt einfacher, russische
also
Wörter
auf Deutsch
auszusprechen.
Zu reden?
Ja.
Ach,
ja,
krass.
Das ist, also. Das ist sehr, sehr kompliziert, das, was ich gerade beschreibe, weil eigentlich kann ich Deutsch mittlerweile fast besser als Russisch. Doch, besser. Mhm. Ne, Punkt. Aber so wie ich auf Deutsch rede, habe ich das Gefühl, strenge ich mich mehr an in meinem Mund. Es ist ganz, ich kann es dir nicht erklären.
Die Linguisten-Bubble unter euch, Leute.
Ich
die Linguistinnen und Linguisten,
also,
die sollten, können das
mal,
bestimmt erklären.
Ich rede mal ganz kurz mit dir auf Russisch. Valeria, wir übersetzen es gleich. So. Валерия, вот если я так по-русски, допустим, разговариваю, тогда мне просто, мне как-то очень удобно по-русски говорить. Я не понимаю, я не знаю почему, но мне как-то удобно. Это как-то мой язык, у меня получается все.
Okay,
so.
Ich habe es verstanden. Du hast gesagt, dass du das nicht beschreiben kannst, aber dass es sehr angenehm ist für dich und sehr einfach und dass es einfach deine Sprache ist.
Und wenn ich das jetzt genau das gleiche auf Deutsch sagen würde, wäre es natürlich auch sehr einfach, aber irgendwie... Ach, ich weiß nicht, Leute. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Mann,
okay.
Ich kann es nicht erklären.
Auf jeden Fall. Weiter geht's mit einem anderen Post und einem anderen Verhältnis zu der Muttersprache, den man haben kann. Und zwar ähnlich, ich habe ja auch so Scham genannt. Ich habe hier eins gefunden. Die Hörfunkjournalistin Ann Tran sagt, dass es für sie ein sehr sensibles Thema ist. Weil sie sagt, jedes Mal tut es ihr ein bisschen weh, wenn Menschen voraussetzen, dass sie Vietnamesisch kann. Deswegen versucht sie, ihre Schwäche so lange wie möglich zu verheimlichen oder gar nicht oder nur sehr kurz darüber zu sprechen. Sie sagt, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Vietnamesisch, wie so ein verrückter Cocktail aus Scham, Wut, Ohnmacht. Ich schäme mich, dass ich nicht mit meiner Mama auf Vietnamesisch sprechen kann. Also sie hat ihre Muttersprache verlernt, wollte eben auch nicht fremd sein, hat den Zettel für den Fremdsprachenunterricht zerrissen oder so, bevor sie die Eltern sehen konnten. Und das war für sie halt, die Leute, die da hingehen in diesen Fremdsprachenunterricht, die waren fremd. Und das fühle ich irgendwie auch. Ich war ja auch in so einem ganz, also nur ganz kurz bei so einem Fremdsprachenunterricht und das habe ich auch gar nicht gemocht. So, das war für mich ganz weird. Und ja, sie hat sich halt eben, sie wünscht sich eine so eine Offenheit dafür und auch so ein Bewusstsein dafür, dass verschiedene Menschen verschiedene Geschichten tragen, dass wir das auch alles so ein bisschen sensibel dafür sind. Und das finde ich so spannend, weil ich meine, aus dem Grund, sie ist zum Beispiel, sie sagt, ey, du bist doch vietnamesisch, kannst du das nicht übersetzen? Findet sie voll unhöflich, weil das halt voll in diese Unsicherheit bei ihr einzahlt. Und witzigerweise haben wir doch diese Rubrik, sag mal was auf Russisch, ein bisschen aus diesem Grund gemacht. Wir kennen das ja auch. Ey, du bist Russin, sag mal was auf Russisch.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, das passiert bei einer Person, die nichts auf Russisch sagen kann. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass natürlich nur, weil du so deine Eltern eine Sprache sprechen oder du vielleicht wo geboren bist, das natürlich noch lange nicht heißt, dass du diese Sprache auch kannst.
Ja.
Und dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und jetzt der letzte Post, den ich an dieser Stelle noch sagen möchte. Da war nämlich von einer Moderatorin und angehenden Ärztin, die Sally. Sie meinte, dass auch wenn die Herkunftssprache der Eltern nur zu Hause gesprochen wird, heißt es nicht, dass die Kinder die Muttersprache auch automatisch gut beherrschen. Mhm. Sie ist nämlich in Berlin geboren, ihre Eltern kommen aus Ägypten. Und ihrer Mutter war es eben auch immer wichtig, dass sie so deutsch wie möglich wird, um bessere Chancen in Deutschland zu haben. Mhm. Und als sie dann in eine Berliner WG mit arabisch sprechenden Menschen zog, ist sie plötzlich mit der Herkunftssprache der Eltern konfrontiert. Also sie hat quasi Arabisch in der WG gelernt. Voll spannend. Und hat sich dann so wieder angenähert und so wieder neue Zugänge gefunden. Und das finde ich super spannend. Übrigens, sie ist auch Moderatorin vom Podcast Mezze Stories. Da geht es auch um Sprache und Kultur und Identität. Super spannend. Ist ein Koch-Podcast. Und in einer Folge, halt dich fest, Vicky, kocht sie sogar mit einer Person, die zu Gast war, mit der Lydia, russische Milchsuppe. Also,
ah ja, meine Lieblingssuppe.
Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und das finde ich super spannend. Also ich habe es mir auch angehört, fand es sehr, sehr spannend, auch weil ich nicht wusste, wie man russische Milchsuppe kocht. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr Lydia auf TikTok, da habe ich sie nämlich vorher schon gesehen gehabt. Sie heißt da Lydia STM. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid. Aber sie hat russische bzw. kasachische Wurzeln und kocht eben die Milchsuppe nach dem Rezept ihrer Mama, redet darüber, warum sie schon mit 18 geheiratet hat und so weiter. Also sie hat so eine ganz krasse Storys. Verlinken wir euch, gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Einmal eine kurze hier Hörtipp zwischendurch.
Ja, spannend. Genau.
Und auf jeden Fall, diese ganzen Postings haben mir halt einfach gezeigt, wie komplex dieses Verhältnis zu der Muttersprache natürlich sein kann. Das hoffe ich, wurde euch jetzt dadurch auch nochmal klarer, wenn es vorher bei uns nicht so rüberkam. Und ich finde, es gibt auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, weil man kann das nicht bewerten. Wir haben ja auch schon mal mit Richard darüber gesprochen, der hat auch sowas Ähnliches gesagt und wir haben dieses Snippet auf TikTok gepostet, also wo er meinte, der musste doch dann Russisch mit seiner Mutter danach lernen, weil sie es auch quasi nicht gemacht hat, während er, glaube ich, klein war, sondern da wollte sie auch, dass er Deutsch kann. Und in den Kommentaren waren auch viele, die gesagt haben, boah, wie schade, dass die Eltern ihm die Bilingualität verlernt haben und so. Also es wird immer irgendjemanden geben, der das nicht so gut findet, wie man aufgewachsen ist. Aber man hat ja keinen Einfluss darauf. Man hat auch einfach keinen Einfluss darauf.
Genau, wir posten ja auch manchmal, sag mal was auf Russisch, Snippets auf TikTok zum Beispiel. Und da blamieren wir uns ja auch oft, indem wir leider nicht das richtige russische Wort sagen zu dem deutschen Wort. Und da gibt es ja auch Kommentare drunter, wo Leute schreiben, wie könnt ihr das vergessen? Habt ihr noch nie das und das gemacht auf Russisch? Habt ihr das noch nie gesagt? Und du denkst dir, ja, schon, ich habe es bestimmt mal gesagt, aber dadurch, dass, wie wir schon gesagt haben, Deutsch an erster Stelle gerade in unserem Alltag steht und dass wir leider die Mehrsprachigkeit jetzt nicht so fördern wie vielleicht jemand anders, ist natürlich schon schwer. Also da darf man nicht sofort Leute verurteilen dafür.
Ja, und als wäre das nicht kompliziert genug, kommt natürlich jetzt auch noch dieser ganze Kriegsaspekt hinzu. Das haben wir ja jetzt schon wirklich oft thematisiert, wie problematisch das ist, dass natürlich Russisch vielen Menschen auferzwungen wurde, die eigentlich andere Sprachen auch sprechen können, die eigentlich auch eine andere Sprache sprechen, von ihrer Kultur her andere einfach Wurzeln haben und die mussten Russisch lernen. Das ist ja auch alles in dem Sinne super politisch jetzt gerade mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Und wir merken das ja auch immer, wenn wir dieses Sag mal was auf Russisch Rubrik auf TikTok machen, dass wir da manchmal auch Kommentare bekommen, die in diese Kerbe schlagen, so von wegen, die Sprache ist abartig oder Putin ist sicher stolz auf euch, so dass ihr uns das beibringt. Und das ist so crazy, weil klar, auf der einen Seite muss man damit gerade voll vorsichtig sein, auf der anderen Seite ist es halt trotzdem die Sprache, die so, so viele Menschen hier in Deutschland sprechen.
Ja, voll. Vor allem, es kam letztens auch eine Umfrage dazu raus, dass sehr viele Menschen wirklich Russisch sprechen. Und erstmal, also wirklich die meisten Menschen in Deutschland sprechen tatsächlich Deutsch. 80% sind das.
Surprise.
Und, ja, Surprise, wow, in Deutschland. Und weitere 15% sind aber Mehrsprachlerinnen und Mehrsprachler. Also so wie wir beide, die zu Hause noch mindestens eine weitere Sprache nutzen. Also das heißt, ne, es kann zum Beispiel sein, dass du Deutsch sprichst zu Hause und dass es da in diese Berechnung reingekommen ist, aber dass du trotzdem noch als Zweitsprache irgendwie Russisch zum Beispiel hast oder so. Genau, und es gibt aber natürlich auch Leute, die ausschließlich ihre eigene Muttersprache, eine andere Muttersprache eben zu Hause sprechen. Und zwar an erster Stelle in Deutschland ist es Türkisch mit 15%, dann Russisch 13%, Arabisch, Polnisch und Englisch kommen danach. Also
habe ich auch, ne? Ja, stimmt, das habe ich
Türkisch
auch gesehen.
Türkisch und Russisch sind so die meistgesprochenen.
Habe auch
Sprachen
gesehen, dass es wohl sehr schwer ist, das genau statistisch zu erfassen, welche Sprachen in Familien gesprochen werden. Also ist wohl gar nicht so easy. Aber ja, auf jeden Fall ganz schön krasses Thema und wir merken ja auch einfach, dass es nicht einfacher wird mit der Zeit. Also vor allem letztes Jahr, man möchte meinen so, wir setzen uns damit auseinander und es wird vielleicht irgendwann, ist man sich sicherer. Ist es nicht. Ich hoffe sehr, dass wir nochmal klar machen konnten, dass wir auf gar keinen Fall irgendwen judgen für die Art und Weise. Ich hoffe, das war selbstverständlich eigentlich vorher, aber falls ihr dieses Gefühl hattet, dann hoffentlich jetzt nicht mehr. Und vor allem hoffe ich, dass wir nicht der Grund sind, dass ihr ein Problem habt, euch wieder an eine Sprache zu trauen. Wir sind
wir
eher
möchten
die,
das Gegenteil erreichen.
Genau. Wir
ihr
sind
sollt
eher die, die sagen,
euch
bitte
trauen.
Tut es. Deswegen
alle
machen
Sprachen
wir ja auch
zu sprechen,
diese,
die ihr könnt.
Ja, und deswegen machen wir ja auch diese Rubrik mit dem Sag mal was auf Russisch, weil das ja auch unsere Art und Weise ist, da vielleicht wieder einen Zugang zuzufinden.
Ja, ich vor allem, ein ganz kurzer Gedanke noch, ich merke, oder ich habe es früher immer gemerkt, wenn man ein bisschen, ja, die eigene Sprache oder die Muttersprache verheimlicht, ne, in öffentlichen Plätzen und ruhiger spricht, dann macht das ja auch was mit dir und deinem Selbstwertgefühl. Du sprichst leiser, du sprichst nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit und dem Selbstbewusstsein wie sonst.
Das merke ich ja, wenn ich zum Beispiel Russisch rede, dass ich da so eine mega unselbstbewusste Person ist, die eigentlich so gar nichts sagen möchte und möglichst kurze Sätze und super, und ich zerdenke das dann alles 500 Mal, weil ich halt einfach nur hoffe, dass da keine Fehler drin sind. So. Und das ist ja nicht der Sinn von Sprache oder von Kommunikation. Der Sinn ist ja eigentlich, dass man sich möglichst leicht und gut und sicher fühlt in dem, was man sagt. Und das ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen. That's all I wanna say.
Absolut. Ja, jetzt
um
wo wir schon kurz...
ein bisschen Denglisch reinzufinden. Reinzuschütteln. Wow, jetzt bin ich wirklich... Ja, ich wollte gerade sagen, reinzuschütten und daraus ist Schütteln gekommen. Also selbst Deutsch ist schwierig für mich.
Wir haben noch kein Wochenende, Valeria. Nein, okay. Aber jetzt hast du... Du hast ja vorhin auch kurz... Wir haben, sprechen ja auch ab und zu echt öfter über TikTok. Ich muss einmal kurz eine Sache erwähnen. Mhm. Wir haben jetzt einen Post gemacht zum Thema... Fischstückchen, die wir auf dem Podcast-Festival probiert haben. Du hast kleine Packungen mitgebracht mit geschnittenen Fischstückchen, die an eine Gummibärenpackung erinnern, haben wir gesagt. Und wir haben sie probiert. So,
das Witzige ist, ich dachte, wenn wir das auf TikTok posten, haben wir vielleicht Hate, weil es Fische sind, die wir essen und wir nicht vegan sind. Was zu Recht übrigens wäre, wenn man das machen würde, wenn man das kritisieren würde. Aber es kamen ganz andere Kommentare rein.
Es kamen ganz andere Kommentare und irgendwie, ach Leute, lass mich doch einfach in Ruhe, habe ich gedacht.
Lass mich einfach in Ruhe.
Also, erstens, wir haben diese kleinen Fischstückchen gegessen, ohne die Schale abzumachen, weil man konnte das machen. Das waren geschnittene, fertig gemachte Fischstückchen. Das waren kein Fisch am Stück, wo man die Schale abreißen muss, bevor man überhaupt diesen Fisch essen kann. Das würde ja auch sonst auf der Verpackung stehen, Leute. Und ja, diese Fischstückchen haben auch mit Schale geschmeckt, auch wenn da ein bisschen Schale dran war. Ich da, weißt du, ob da Schale dran war, weiß ich nicht mehr. Sah auf dem Video
so
aus,
halt
aber
so
ich glaube...
Aus.
Ja, aber war nicht, Leute. Und auch
aber
wenn
die werden da,
einige
die
Leute...
Werden da nicht diese Sachen, also die werden da safe nicht diese Sachen so klein in diese Tüte machen, um sie dann noch auseinander zu friemeln, glaube ich. Also die waren schon verzehrfertig, ziemlich sicher. Aber ich, also
die waren so klein, genau, die waren verzehrfertig, absolut, stand, glaube ich, auch auf der Verpackung. Und, das, also wir wurden dafür kritisiert, macht die Schale ab, ihr könnt doch die Fische nicht essen, ohne die Schale abzumachen. Was ist das, was macht ihr? Sorry, wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht. So, das ist das Erste. Das Zweite
Sorry, war, aber wir haben alles richtig gemacht.
So
sympathisch.
Genau. Zweite Sache ist, ich habe gesagt, also natürlich wurde in diesem TikTok auch nur ein kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch gezeigt. Hättet ihr mal vielleicht in die komplette Podcast-Folge reingehört, würdet ihr wissen, was wir eigentlich besprochen haben. Und zwar, ich habe gesagt, eventuell kann man diese Fischstückchen mit sauren Gürkchen essen als Snack. Und dann haben Leute drunter geschrieben, falsch. Fisch isst man mit Bier, saure Gürkchen mit Wodka. Und dann denke ich mir so, Leute,
du
sind wir alle
nicht,
wirklich so steif? Sind
du kannst
wirklich?
Nicht erwarten, dass die Leute dann noch zu unserem Podcast gehen und sich dann die gesamte Folge anhören und dann zurück zu TikTok gehen und dann Kommentar da lassen, worüber sie auch noch nachgedacht haben.
Doch, das erwarte ich.
Von unseren Hörerinnen und Hörern erwarten wir das. So,
nein,
ab jetzt.
Gar keinen Fall. Natürlich nicht. Aber ich sag nur eins. Also, wenn wir wollen, wenn wir Bock haben, essen wir trockenen Fisch mit sauren Gürkchen. Wenn nicht, wenn wir keinen Bock haben, Bier dazu zu trinken, dann trinken wir irgendwie was anderes dazu. Wasser. Nein, okay, Wasser, da würden mich jetzt auch alle haten. Sorry. Aber
alles,
ich sag
was
nur,
du jetzt sagst, macht es, glaube ich, nur noch schlimmer.
Ich weiß, aber ich sag nur, man muss es nicht unbedingt. Wir sind auch schon eine Generation weiter, würde ich sagen. Wir können trockenen Fisch auch ohne Bier trinken und essen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich wollte es nochmal loswerden. Also wir entscheiden, was auf dem Teller landet und nicht irgendwelche...
Man muss auch, ich habe noch eine andere, bessere Ausrede, die das erklärt, warum wir keine Schale abgemacht haben. Wir haben in einer Hand ein Mikro. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen?
Ja, eben.
Also, eben. Mikro hinlegen oder was? Das wäre ja ganz schön...
Nee,
kompliziert.
Machen wir nicht. Und unsere Gäste im Publikum haben das auch so
gesagt. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie aussagekräftig das ist, aber Ja, haben nichts so gesagt. So.
Also mit Kritik können wir gut umgehen.
Ja, perfekt. Alles klar, ciao.
Ciao.
Ja, wir verabschieden uns schon so zum vierten Mal aus diesem Podcast. Oh, aber yeah, es fehlt noch was. Jetzt, wenn du, hast du deine Seele bereinigt, konntest du alles loswerden?
Ja, ich konnte, glaube ich, alles loswerden. Ich,
gut.
Ja, danke.
Dann würde ich sagen, gehen wir noch in eine ganz kleine Rubrik namens ein Jetzt-Talk.
Ganz klein.
Ganz klein. Also eigentlich ist sie gar nicht so klein, vor allem nicht diese Woche. Aber ich weiß gar nicht, ob wir noch so mega viel Zeit haben, weil wir euch schon echt ganz schön krass zugequatscht haben hier. Ja. Aber vielleicht können wir es anreißen trotzdem. Und zwar auf Instagram bei mir, ich weiß nicht, ob du es woanders noch gesehen hast, war eine Weile in den letzten Tagen, das war jetzt so am 8. März und so, also da, wo auch eigentlich Frauentag war, weiß man, Martha, beziehungsweise ein Tag
alles
vorher.
Alles Gute nachträglich.
Alles Gute nachträglich. genau, auf jeden Fall waren da ganz viele Bilder von Demonstrationen. Und ich habe das auf einmal so ganz, ganz oft bei mir im Feed gesehen. So richtig auch Demos, die ausgeschritten sind. Da waren Leute mit Schildern, wo man auf jeden Fall auch ukrainische Fahnen gesehen hat, wo man aber auch so eine durchgestrichene russische Fahne gesehen hat, wo man europäische Fahnen gesehen hat. Und diese Bilder kamen alle aus Georgien.
Ja, voll. Und ein Video, was ja auch sehr krass rumging, war von einer Frau, die diese europäische Fahne geschwenkt hat, inmitten der ganzen Proteste, abends bei Dunkelheit, viele Menschen stehen rum und Riesenwasserwerfer versuchen, diese Frau abzuschießen, während sie da diese Fahne schwenkt. Sie macht es mehrere Minuten weiter, fängt an, teilweise auch zu weinen an. Es ist sehr, sehr emotional und trotzdem kommen diese Wasserwerfer und versuchen, sie quasi zu beruhigen, sage ich mal.
Das Video war so krass. Und drüber, ich habe den Tweet dazu gesehen, da stand, Europa ist da, wo Menschen die Fahne hochhalten für Europa. Das fand ich irgendwie crazy, so das so zu sehen, ja. Diese Szene.
Ja, genau. Und letztendlich kam bei den Protesten raus, dass das alles Menschen waren, die gegen einen Gesetzentwurf gegen ausländische Agenten protestiert haben. Sie wollten nicht, dass das Gesetz beschlossen wird, weil das haben wir ja auch schon hier besprochen. So ein ähnliches Gesetz gibt es auch in Russland. Und die Leute haben einfach unglaublich viel Angst, dass die Demokratie in Georgien gefährdet wird durch das Gesetz, dass Georgien sich eher an Russland annähert statt der EU. Viele Leute wünschen sich eben, dass man sich eher der EU annähert und generell also haben einfach Angst, dass Politiker, Aktivisten, Organisationen unterdrückt werden dadurch. Und letztendlich diese Proteste haben dazu geführt, dass dieses Gesetz oder dieser Entwurf zurückgenommen wurde. Vorerst. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht. Wir wissen natürlich nicht, inwiefern sich das Gesetz dann doch vielleicht durchsetzen könnte.
Ja, ich glaube, es würde hier jetzt komplett den Rahmen sprengen, wenn man aber erklären würde, was überhaupt, wie Georgien, was da die Geschichte ist, wie da die Regierung ist. Das muss man dafür wahrscheinlich auch alles so ein bisschen wissen, um das zu verstehen. Es gibt aber so einen Podcast, FAZ-Podcast, Podcast für Deutschland. Den verlinken wir euch. Da gibt's auch auf jeden Fall ein paar Hintergründe dazu. Und zwar, dass sie zum Beispiel gerade so seit Jahren dabei sind, in so eine autoritäre Herrschaft abzuleiten und wer da gerade an der Macht ist, beziehungsweise wer da auch gerade die Entscheidungen trifft, ohne offiziell an der Macht zu sein. Das ist alles ein bisschen kompliziert und es war aber natürlich halt auch Teil der Sowjetunion früher. Ich weiß nicht, hast du eigentlich mitbekommen, weil das muss ja, es gab ja schon mal einen Krieg zwischen Russland und Georgien und das war 2008 und war das nicht eine Zeit, wo du noch in Russland gelebt hast?
Nee, habe ich nicht mehr in Russland gelebt, aber ich habe da öfter Urlaub gemacht, natürlich zu der Zeit, weil mein Opa da noch gelebt hat. Ja, und ich kann mich daran erinnern, wie ich bei meinem Opa zu Hause in Krasnodar im August 2008 saß und wir Fernsehen geguckt haben. Und in den Nachrichten wurde über den georgisch-russischen Krieg berichtet, der 5 Tage gedauert hat. Ich erinnere mich daran, dass Panzer gezeigt wurden im Fernsehen. Es gab natürlich Kriegsberichterstattung. Und mein Opa hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, Kurka Schmar, wie schrecklich, hat sich weggedreht vom Fernsehen, hat mir so ein bisschen das Gefühl vermittelt, als würde der dem, was im Fernsehen gezeigt wird, nicht glauben. Er vertraue niemandem und so ganz, ganz, ganz weit weg. Es ist auch sehr lange her, aber ich erinnere mich einfach daran, dass es, ja, ein großes Thema war damals. Das ist an den Menschen dort nicht vorbeigegangen, weil einfach da, wo mein Opa auch gelebt hat, in Krasnodar, das ist ja im Süden Russlands, in der Nähe vom Schwarzen Meer, dann in der Nähe, also quasi Georgien liegt ja östlich vom Schwarzen Meer zwischen Russland und der Türkei und da sind sehr viele georgische Menschen, die dort auch arbeiten tatsächlich im Süden Russlands und die man so kennt und die Menschen sprechen darüber. Auf jeden Fall, ja, es ist immer so, es ist so krass, weil eigentlich hat man damals, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht, was das eigentlich bedeutet, was es sein, welche Menschen betroffen sind.
Ja, du warst
sind,
ja auch noch jung,
Land.
Oder? Du warst ja,
genau.
Ja noch sehr jung.
Aber auch da für meinen Opa natürlich war schon wieder so klar, oh Gott, was geht da schon wieder ab? Ja, deswegen seitdem ist auch die Beziehung zwischen Russland und Georgien sehr angespannt. Vor allem, glaube ich, seit dem Ende der Sowjetunion.
Und ich finde es halt so spannend, weil man da quasi ein Land gesehen hat, das anscheinend sehr, also gibt zumindest viele Leute, die dafür demonstriert haben. Das waren Schätzungen zufolge 10.000 bis 15.000 Menschen, die in Tiflis vor dem Parlament, das ist die Hauptstadt von Georgien, die ungefähr so groß ist, habe ich mir sagen lassen, wie Köln, by the way, um das so mal vor Augen zu haben. Genau, die da hingegangen sind und da halt einfach demonstriert haben. Und es gibt anscheinend auch so die Erhebung, dass, also es gibt beide Seiten im Land, ob man irgendwie eher Richtung Sowjetunion beziehungsweise Russland tendiert oder eher Europa, aber 85% befürworten wohl einen Beitritt zu der Europäischen Union. Das sagt zum Beispiel auch dieser Podcast für Deutschland von der FAZ. Und dieser Konflikt, das ist so quasi der Kern dieser Diskussion um diese Proteste. Ja, vor allem auch krass zu sehen, weil das ja so ein Land ist, was so zwischen der ehemaligen Sowjetunion und Russland und Europa steht. Und eher so diesen Wunsch hat, zu Europa zu gehören. Irgendwie, weiß ich nicht, hat das was mit mir gemacht, das zu sehen?
Ja,
so die jungen Menschen, die
auch
gesagt haben, so, ey, wir stehen dafür ein und wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich krass.
Ja. Was ich absurd mal wieder fand, war kurz nach der quasi Rücknahme des Gesetzes hat das russische Außenministerium natürlich reagiert und direkt der georgischen Bevölkerung quasi ins Gesicht gedroht. Auf Twitter hat das russische Außenministerium geschrieben, wir empfehlen dem georgischen Volk, sich an eine ähnliche Situation in der Ukraine im Jahr 2014 zu erinnern und wozu sie letztendlich geführt hat. Und der Hashtag drunter war Think Twice, also überleg zweimal.
Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob wir in einer Simulation leben, in einer Satire leben.
Weil es
leben.
Klingt, ja, oder? Es ist so, es ist wie, als wäre so ein Polit-Krimi, Polit-Thriller am
nicht,
Gange.
Ey.
Und dieser Tweet, ich habe auch nochmal geschaut, weil es gibt ja jetzt auf Twitter Probleme da auch teilweise irgendwie
mit den blauen Haken.
Accounts zu erkennen, genau, weil jeder sich einen blauen Haken kaufen kann.
Das ist nicht verrückt.
Habe ich auch nochmal geguckt und dachte so, think twice, was?
Man versucht einfach gerade nicht verrückt zu werden bei diesen ganzen Nachrichten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ja,
nicht nur bei den Nachrichten, sondern halt auch bei den tragischen Ereignissen, die so, so, so viele Menschen betreffen. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich, ich fühle mich wie so eine steckengebliebene Schallplatte. Nee, wie heißt dieses Sprichwort, wenn man so hängengebliebene Schallplatte ist und gebrochene Schallplatte?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Gebrochene Platte?
Hängende, oder? Nee.
Hängende Platte. Auf jeden Fall sage ich das oft, dass ich das absurd finde und sprachlos bin. Aber es ist auch hier wieder so ein bisschen der Fall bei diesem Tweet gewesen. Kann ich jetzt persönlich auch gar nicht so viel mehr dazu hinzufügen.
Ja, wir schauen natürlich, wie sich das weiterentwickelt, werden euch da auf dem Laufenden halten, ob es was Neues gibt.
Ja.
Und ansonsten, wenn ihr selber Familie oder Freunde in Georgien habt und die das live miterlebt haben, was eigentlich passiert, die uns vielleicht sogar erzählen können, was los ist, dann schickt uns gerne eine Nachricht an jettemädchen@dasding.de oder an uns per DM auf Instagram. Wir versuchen das natürlich auch unterzubringen und darüber zu sprechen, wenn irgendjemand darüber sprechen möchte.
Und dann würde ich sagen, es ist zwar ein bisschen krass, heute die Mischung aus Politik und irgendwie Sachen aus unserem Alltag oder so.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir versuchen wieder auf einer etwas leichteren Note aufzuhören. Und zwar wie immer mit unserem Aberglauben. Und der kommt aus der Community. Und zwar von der Evelina, die mir was zugeschickt hat, beziehungsweise uns was zugeschickt hat, wo ich so ein bisschen lachen musste. Und ich warne schon mal vorab, es wird sehr viel Salatsprache zu hören sein, also sehr viel Mischmasch. Man wird stellenweise Russisch hören, das übersetzen wir gleich.
Und zwar hat meine Mom gerade Teig gemacht und einen Hefeteig und hat ihn ins Bett unter die Decke gelegt und nochmal so eine richtig fette warme Decke draufgelegt und hat die Tür zugemacht. Und dann meinte sie so, ja, надо очень, очень тихо быть, чтоб тесто не испугалось и упало. Und dann hat sie wirklich die ganze Zeit, wenn ich mit ihr sprechen wollte, sie so schoppertam говорит. Тесто это услышит, испугается и упадет.
Entschuldigung, also, ich bin gerade auch kurz vom Stuhl gefallen.
Sie Was? Hat gesagt, die Mutter hat quasi Teig gemacht. Das hat sie auf Deutsch gesagt, das muss ich ja nicht nochmal wiederholen. Aber hat quasi gesagt, man soll flüstern, weil sonst erschrickt sich der Teig und fällt runter. Und es gibt ja so Teige, die tatsächlich bei Lautstärke, glaube ich, runterfallen oder nicht so in sich zusammensacken. Ich Was? Weiß nicht, ob das so eine Art von Teig war. Oder, falls nicht, ob das vielleicht wirklich ein Aberglaube ist. Weil jetzt kommt nämlich der zweite Part.
Und passend dazu, sie hatte eine Schürze an und hat da so eine Sicherheitsnadel an die Schürze dran gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, Mama, warum hast du da eine Sicherheitsnadel? Und dann sie so, чтоб никто не сглазил. Also quasi, dass halt niemand Auge macht auf das, was sie gerade versucht zu fabrizieren. Zu produzieren, meinte ich. Ups.
Was hat das, geil. Was hat das immer mit diesen Stecknadeln und Nadeln in Kleidung zu tun? Und man darf nicht an sich nähen, weil es irgendwie Unglück bringt. Und das bringt ja doch Glück, wenn man eine Stecknadel an die Schürze macht. Hä?
Ja, also, und es ist auch wichtig, dass der Teig, dieser Teig wird richtig, mit dem wird richtig gut umgegangen, ne? Nicht nur, dass er zugedeckt wird unter das Bett, sondern auch irgendwie leise gesprochen wird und dann auch noch beschützt wird vor schiefen Blicken. Das finde ich schon sehr herrlich. Mich würde halt wundern, ob was Gutes draus geworden ist. Also, ob das alles was gebracht hat.
Ja, ja, ja. Es ist sehr vermenschlicht auf jeden Fall plötzlich, der Teig. Es ist spannend. Ja, krass. Also, was es alles gibt, unglaublich. Es ist, glaube ich, ich glaube, es ist echt auch von Familie zu Familie nochmal unterschiedlich. Ja. Jeder hat so seine eigenen Aberglauben, Rituale, Tricks, Tipps, wie Teige gut werden, wie man mit Glück
vor
durch
allem,
den Tag kommt.
Ich habe mittlerweile auch so viel mehr noch Aberglauben im Petto, dass ich komplett den Überblick verloren habe, ja. Was wir davon noch sagen müssen und nicht. Also wow. Uns gehen die Aberglauben für eine Weile nicht aus, sagen wir schon mal so.
Ja, danke dir, liebe Evelina, für
ja,
die Sprachnachrichten.
Dank.
War auf jeden Fall sehr bereichernd. Haben wir wieder was Neues dazugelernt. Ich
und,
backe zwar nicht so oft, mache nie Teig, aber wenn ich das mal machen sollte, dann mache ich es genau so.
Genau, gut. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, danke euch, bis dranbleiben, bis ganz zum Schluss.
Ja.
Schreibt uns
danke.
Alle eure Gedanken, nimmt uns Sprachnachrichten auf, wie immer an jettemädchen@dasding.de, eure Ansprech-E-Mail-Adresse oder unsere DMs. Und ja, ich würde sagen, Leute,
und vergesst nicht, uns zu bewerten.
Vergesst nicht, uns zu bewerten, wäre noch nicht passiert. Darüber freuen wir uns immer noch sehr,
ja.
Wenn die Zahl da so ein bisschen steigt auf Spotify. Uns hört ihr auch in der ARD Audiothek und ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Da weit ihr.
Bis in zwei Wochen. Baka.
Tschüss.
Baka.
Baka. Tschüss. Bye, bye.
Baka. Tschüssi. Baka. 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 Baka.